Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.
Ich bin Markus Stehn, moin. Hier ist euer Podcast für beinharte Hamburg-Fans. Jeden Montag gibt's hier die besten Geschichten aus unserer Stadt in unserem Hamburg aktuell Stadtnachrichten-Podcast. Punkt 12 Uhr stellen wir eine neue Folge für euch online. Obendrauf gibt's ein tolles Archiv mit mehr als 500 Folgen. Ihr findet uns ganz einfach, wenn ihr uns sucht, mit dem Stichwort Stadtnachrichten-Podcast. Überall, wo ihr auch sonst eure Podcasts her habt. In der ersten Folge unserer Themenwoche über die antifaschistische Erholungs- und Begegnungsstätte Heideruh ging es um die ersten Jahre in den 1920ern. Weit draußen im Wald in der Nähe von Buchholz konnten sich die Widerstandskämpfer relativ sicher fühlen. Man hat sich ja nur in der Landfrische erholt und konnte mitten im Wald auch nicht so leicht überwacht werden. Diesmal geht's um die Zeit danach mit einer existenziellen Krise. Beat Rampenau von der Begegnungsstätte Heideruh. In diesem Jahr feiert ihr 100. Geburtstag. Glückwunsch nochmal dazu und moin.
Moin.
Bea, in der letzten Folge haben wir uns ein bisschen mit der älteren Geschichte von Heideruh beschäftigt. Lass uns mal ein bisschen Richtung Gegenwart gehen.
Ich mache jetzt mal kurz einen Switch zu 2010. Ja. Als ich 2010 da ankam, haben wir so Sachen gemacht, wie dass wir auf das Heideblütenfest in Holmseppensen gegangen sind und gefragt haben, was ist Heideruh? Wir haben einen Mix in der Nachbarschaft gekriegt an Antworten, die alle nichts mit der Realität zu tun hatten, aber alle so knapp dran vorbeischrammten.
Das war auch die Nachwirkung davon.
Immer noch die Nachwirkung. Mhm. Heideruh wird nicht gesagt, was es ist. Mhm. Also es war das Judenheim, das Männersiechenheim, verweist auf die vielen alten oder Kranken, die da waren. Es war dann für welche, die später das erst wahrgenommen haben, eine SED-Fortbildungsstätte. Es war ein Kriegsversehrtenheim und so weiter. Also es ging immer so ein bisschen in die Richtung, aber das Wort politisch Verfolgte, das Wort Antifaschismus kam nicht vor. Und das war, die haben, es hat geklappt. Ja, ja. Der Verfassungsschutz, das, also heute weiß man ja, was in den 50er, 60er Jahren der Verfassungsschutz so gemacht hat. In der Hauptsache, der Verfassungsschutz hat Heideruh nicht auf dem Schirm gehabt. Es gab einen Kontakt und das ging letztlich nur darum, dass die Tochter des Heimleiters, Fritz Brinkmann, dass die einen Aufsatz geschrieben hat, den ein Lehrer dann an den Verfassungsschutz geschickt hat und deswegen gab es ein Elterngespräch.
Unglaublich.
Dass das Gespräch mit Fritz Brinkmann stattgefunden hat, der in Schleswig-Holstein per Haftbefehl gesucht worden ist, weil er KPD-Mitglied war, das ist dem Verfassungsschutz nicht aufgefallen. Unvorstellbar heute, aber damals war es möglich in den 50ern. Das war der einzige Kontakt, den der Verfassungsschutz zu Heideruh hatte.
Wann wurde es danach, also nach dem Verbot, dann wieder besser?
Nach der Liberalisierung 69, 70, 71, 72. Aber bis dahin war abgetaucht sein. Ja. Und von dem, was wir aus der Zeit wissen, weil das ist natürlich auch die Zeit, wo nicht viel aufgeschrieben worden ist, wo nicht viel erhalten worden ist, einfach um Personen zu schützen. Ja. Also was vielleicht da noch entscheidend ist, weil das trifft denn die 89er-Geschichte. Ja. Also zum Beispiel mein Vorgänger Helmut Fleischhauer, das ist einer der Kommunisten, die im Gefängnis saßen. Mhm. Und gerade die Frauen wollten nicht mehr ins Gefängnis.
Klar.
Nicht schon wieder. Mhm. Und sind in die DDR geflohen.
Ah, ja.
Das ist entscheidend dann für später. Also wir haben einige von denen, die FDJ-Zeit in Heideruh verbracht haben, die dann in die DDR geflohen sind. Und was ich da dennoch entscheidend finde, zum Beispiel mein Vater, der war 12 Jahre in Einzelhaft.
Oha.
Also der ist am ersten Tag festgenommen worden und am Tag der, also bei der Befreiung erst wieder freigekommen. Der hat den ganzen Faschismus sozusagen inhaftiert verbracht. Mein Vater ist nicht wieder in die KPD eingetreten. Aus Angst, ich kann nicht noch einen Tag, ich überlebe nicht noch einen Tag, dass ich wegen des gleichen Grundes, nämlich weil ich Kommunist bin, inhaftiert werde in dem Land, für das ich 12 Jahre überlebt habe. Also da hängen ja unendlich viel Hoffnungen, hing ja bei den Befreiten.
Man kann es ja ahnen, ja.
Und das bei ihm war die Konsequenz, ich gehe nicht in die KPD, ich bin Kommunist, ich mache auch meine Arbeit wie so, aber ich gehe nicht in die KPD, weil die Gefahr ist mir zu groß.
Das mit der KPD und der FDJ haben wir jetzt vorhin schon mal gehabt. Ja. War das auch der Grund, warum Heideruh nach der deutschen Wiedervereinigung als der DDR geprägteste Ort im Westen galt?
Nö, das ist eine andere Geschichte. Das hat wieder mit der Bundesrepublik zu tun und gar nicht so viel mit uns. Also die 1989 war Heideruh am Boden, finanziell. Ja. Heideruh ist ein teures Projekt. Mhm. Es ist im Wald, es hat Luftfeuchtigkeiten. Wir müssen ständig werterhaltende Arbeiten machen. Mhm, es ist energetisch nicht gerade das Smart Home. Und eigentlich sollte 89 abgewickelt werden. Mhm. So, und dann kam, die, wie mein Vorgänger sagte, mit der Wende kam die Wende. Dann kam das VDN-Kapital, also Vereinigung des Nazi-Regimes DDR, also bei uns ist das VVN, da ist das VDN gewesen. VDNler, also anerkannte Verfolgte des Nazi-Regimes, haben in der DDR Vorteile gehabt, ganz klar. Mhm. Sie haben mehr Rente gehabt, sie haben mehr Urlaube gehabt. Sie haben schnellere Funktionen gekriegt. Mhm. Sie waren sozusagen ja eher die Grundlage des Aufbaus der DDR. Das kann man ja mal ganz klar als Unterschied sehen. Hier sind sie ins Gefängnis gekommen und da sind sie in Funktion gekommen. Dieses VDN-Kapital ist der SED zugeschlagen worden bei der Wiedervereinigung.
Ah ja.
Und SED, wissen wir, ist enteignet worden. Genau. Und damit sind alle VDN-Heime, die dazu da waren, damit sich die Verfolgten des Nazi-Regimes treffen können,
weg.
Waren weg. Von einem auf den anderen Tag. Mhm. Und jetzt kommen wir auf die, die geflohen sind. Mhm. Ich sag mal den Namen Gerda aus Rathenow. Die ist geflohen und die war neugierig, ob es Heideruh noch gibt.
Ah, okay.
Und war dann somit eine der ersten, die sozusagen, 99 war sie da, Heideruh gibt es noch. Mhm. Rüber wieder in die nicht mehr DDR. Mhm. Da gibt es einen Ort, wo wir uns treffen können.
Ah, und haben es publik gemacht.
Genau. Also wo wir diese Woche, die wir Urlaub haben, zusätzlich, wo wir uns immer mit Genossen, Genossinnen, Untergrundorganisationen, Lagergemeinschaften getroffen haben, die machen wir jetzt in Heideruh. Und wir haben unendlich viele Gäste gehabt und vor allen Dingen, wir haben unendlich viel ehrenamtliche Mitarbeiter auf einmal gehabt. Unsere kleine popelige Waschküche für 45 Betten ist geleitet worden von einer, die vorher ein FDGB-Heim mit 600 Betten geleitet hat. So, und die hat jetzt die Waschküche geleitet, bis sie 86 war.
Wow.
War sie bei uns und hat ehrenamtlich gearbeitet. Die sind mit ganz viel Herzblut reingegangen und ich sag mal so, wie ich als, also ich bin Hamburgerin, ich bin Feministin, ich bin Wessi, wie ich es denn wahrgenommen habe, als ich da 2009, 2010 ankam, so ein bisschen klein DDR erhalten.
Tatsächlich.
Das machte sich so an.
Ohne die Unterdrückung in der DDR.
Ja, also die haben viele ja so nicht wahrgenommen, das muss man ja einfach sagen. Und die haben auch Funktionen gehabt. Ich habe mehrere, also das jüngste ZK-Mitglied der SED war bei uns im Verein aktiv und so weiter. Also die hatten auch Funktionen. Trotzdem habe ich die kritischsten DDR-Diskussionen in meinem Leben, habe ich in Heideruh mit genau diesen SED-LerInnen geführt.
Kritisch, weil die nicht sehen wollten, dass es viele schlimme...
Doch, eine gute Analyse.
Okay.
Eine wirkliche Analyse. Was ist schiefgegangen? Warum hat es nicht funktioniert?
Wenn die Funktionsträger sind, dann denkt man ja erstmal, die stehen für das System.
Sie stehen für das System, aber sie stehen nicht für, also sie analysieren die Fehler.
Alles klar.
Und wenn ich denn da mit meinen Wessi-Fragen kam, also die ja nun auch teils so Luxusfragen sind, sag ich mal, weil wir alle Wessis haben nie die Entscheidungsmacht gehabt, bestimmte Sachen zu entscheiden. Das müssen wir uns ja immer, also es ist
welche
was.
Welche Sachen meinen Sie?
Wie schützen wir diesen Staat? Wie, da sind 1000 falsche Entscheidungen gefallen worden. Aber einen Sozialismus aufzubauen auf dem Boden dessen, dass da vorher ein faschistischer Staat war, dass die Rote Armee im Land da war, dass dass ein der ärmere Teil von Deutschland immer, ever war, wo nicht die Produktionsstätten NRW stehen. Also diese ganzen Vorbedingungen, wenn man die bedenkt und dann versuchen, darauf einen Sozialismus zu bauen, dann das rechtfertigt nicht die Fehler.
Das ist klar. Ja.
Aber es erklärt bestimmte Hintergründe für Entscheidungen. Und was ich auch ganz doll gelernt habe, ist, warum zum, also wir sind ja zur gerade als Linke auch noch, zur ständigen kritischen Hinterfragung.
Klar.
Ne? Wir gucken die Tagesschau und zwischen den Zeilen denken wir, was ist eigentlich wirklich passiert. So krass gesagt.
Ja.
Ich kann in Urlaub fahren, kann die Bild-Zeitung lesen und ich weiß trotzdem, was passiert ist, weil ich dazwischen gelernt habe zu lesen. Das haben sie in der DDR ja genau versucht zu unterbinden.
Absolut.
So von wegen, denk nicht kritisch, sondern vertrau uns, dass wir das Richtige machen. So. Und das habe ich zum Beispiel begriffen, dass das Thema kritisches Denken eine ganz andere Herangehensweise ist. Ich habe mehr damit zu tun gehabt, dann damit dieses, auch die DDR hätte sich in 30 Jahren entwickelt. Also mehr so, die hätten vielleicht auch nicht mehr auf jedem Tisch eine Tischdecke. Oder vielleicht hätten sie auch Becher und nicht Tasse und Untertasse. Also ich habe eher so mit diesen kulturellen Alltagsgegenständen zu tun gehabt, die sich in Heiderun nicht weiterentwickelt hatten, weil wir wollen DDR halten, dieses Heimatgefühl. Und wir aber im Westen 2010 waren, so in der Realität. Und den Switch hinzukriegen, das hat manche Träne gekostet.
Das passt ganz gut. 2011 ist Heiderun dann ja mit dem Hans-Frankenthal-Preis der Stiftung Auschwitz-Komitee ausgezeichnet worden. Können Sie nochmal sagen, war das für die Gesamtarbeit oder gab es da einen speziellen Anlass für?
Also der große historische Switch war 2010, als ich kam, nicht weil ich kam, aber ich bin einfach 35 Jahre jünger gewesen als alle, die da noch so waren. Ich war verdammt jung. Der Vorsitzende zum Glück auch. Wir beide waren dann so 50 und die anderen waren 80 plus. 26% der Mitglieder waren über 90 Jahre alt.
Wow.
Es ist ein alter und überalteter Verein gewesen. Und sie wollten das alles einfach auch festhalten daran, haben aber nicht gemerkt, dass viele Fehler so langsam gemacht wurden und so weiter. Haben vor allen Dingen den Kontakt zu den Jungen verloren.
Ach.
Was total nachvollziehbar ist. Das ist basiert auf einer verfolgten Geschichte.
Klar.
So dieses, das ist meine Castle hier. Mein Heideruhe ist alles. Leuchtende Augen. Und dann ging es aber darum, das Finanzamt hat uns zum Glück geweckt. Manchmal ist doch das Negative positiv, in diesem Fall hundertprozentig. Das Finanzamt hat einen Bescheid geschickt über 132.000 Euro.
Wow.
Und das hat natürlich alle aufgeweckt, so von wegen, wir müssen was machen. Und dadurch ist dann Gesamt-VVN auf den Plan gekommen wieder mal. Und dann bin ich gefragt worden, ob ich mich da um die Finanzen kümmere. Habe ich gesagt, mach ich und so weiter. Ist auch alles gut gegangen. Aber der andere Switch war, ich habe gemerkt, ey sorry, der Laden läuft so nicht, wenn wir es in die Zukunft führen wollen. Und habe den gesamten Verein, also die ganzen Hochaltrigen, mit Moderationskarten und sonstigen Methoden, die sie alle nicht kannten, konfrontiert. Wir versuchen eine kollektive Entscheidung hinzukriegen, lassen wir Heideruh in Würde
sterben,
aber dann bitte in Würde und auch nochmal mit einem Boom, oder führen wir es in die Zukunft weiter. Und diesen Prozess haben wir zwischen 2010, 2011 gemacht und da kam der glückliche Zufall, dass genau 2011 Professor Dr. Oliver Rump vor der Tür stand, der in Holmseppensen, also in unserem Dorf sozusagen, wohnte und Historiker ist und auch Antifaschist ist und gesagt hat, ich habe Lust, meine Forschungssemester in Heiderud zu stecken.
Oh.
Und es gab insgesamt 4 Forschungssemester, die er hatte. Erst 2, die erste Gruppe. Da ist, und dafür haben wir den Hans-Frankenthal-Preis bekommen, für das Forschungsprojekt.
Was war das denn?
Das war das Forschungsprojekt, was zu einer Ausstellung, zu einem Buch, zu allem Möglichen geführt worden. Heiderun, ein lebendiger Erinnerungsort politischer Verfolgung und politischen Widerstands in Deutschland. Es war auch die Ausstellung, das war das Kernstück der Öffnung nach außen. Heideruh, Verfolgung und Widerstand. Mhm. Und diese Ausstellung ist in der Stadtbücherei Buchholz gezeigt worden. Und ganz Buchholz war vollgeklebt mit den Plakaten Heideruh, Verfolgung und Widerstand. Und wir sind in einem zweijährigen Prozess, 2010 fing der an und dann 11, 12, ganz vorsichtig und so weiter sind wir an die Öffentlichkeit gegangen, bis wir dann eben halt diese Ausstellung in der Stadtbücherei, Zeitungsartikel und so weiter in Buchholz hatten und gesagt haben, was wir sind. Mhm. Nämlich diese Umbenennung, der Verein heißt immer noch Wohn- und Ferienheim Heideruh, damit keiner merkt, was ist. Das Projekt heißt antifaschistische Erholungs- und Begegnungsstätte Heideruh. Mhm. Und damit gehen wir seitdem nach draußen, um zu zeigen, was wir sind und nicht, wir sind dadurch auch ganz schnell jung geworden, ganz, ganz schnell. Also unsere Jugendcamps haben 2011 angefangen, seitdem sind die kontinuierlich. Wir haben eine stabile Jugendarbeit in Heideruh für die ganze Region, für den Landkreis, aber auch noch Lüneburg und Rothenburg und ein bisschen Stade und sind ein junges Projekt jetzt geworden. Ich war definitiv mit dem Vorsitzenden damals die Jüngste und jetzt bin ich die Älteste. Und
sind damals dann ja auch gleich Geschäftsführerin geworden, also richtig all in.
Ja, ich bin dann Geschäftsführerin geworden. Ich wollte eigentlich nur die Finanzen machen, aber mein Vorgänger war eben halt 35 Jahre älter und das heißt, er war 85 wir haben 2 Jahre noch zusammen gemacht. Das ist ganz selten in altgegründeten Projekten. Der Generationswechsel hat gemeinsam stattgefunden.
Nicht schlecht.
Es gab wirklich nur 3 Konflikttage, wo ich das Büro mal abschließen musste und sagen musste, das ist jetzt meins. Aber wirklich nur 3 Tage, wo so ein, jetzt lass uns mal was.
Beef.
Aber dann war gut und bis zu seinem Tode war er, in der Corona-Zeit haben wir ihn jeden Tag geholt zum Essen. Er hat bis Corona hat er einmal in der Woche Frühstücksdienst noch gemacht mit 93. Wir haben sehr viel alte Helfende, aber wir halten die auch, das ist unsere Ursuppe und deswegen haben wir ein Projekt, also jetzt ist gerade ein 82-Jähriger gestorben, aber so jetzt gerade aktuell fängt es an bei 16 und endet bei 82.
So eine Mischung.
Genau, also mit so Lücken zwischen, aber das kennt jede Bewegung. Diese Lücken dazwischen, Klar. Die Öko-Bewegung kennt das. Ne? Diese 90er Jahre, die sind einfach flöten gegangen politisch.
Beat Rampenau von der Erholungs- und Begegnungsstätte Heideruh. Vielen Dank für das Gespräch. Aber natürlich ging es nach den 90ern mit Heideruh noch weiter. Sonst wären die 100 Jahre ja nicht zusammengekommen. Eine spannende Phase war die Zeit um die Flüchtlingskrise 2015. Darum geht es in der nächsten Folge unserer Themenwoche. Und wir verraten auch, warum Esther Becherano, die deutsche jüdische Überlebende des KZ Auschwitz, so eine große Freundin von Heideruh war. Wenn ihr uns auf den Podcast-Plattformen sucht, ihr findet uns am einfachsten mit dem Stichwort Stadtnachrichten-Podcast. Empfehlt uns gern weiter. Wir freuen uns über jeden Hörer und jedes Abo. Und wenn ihr uns persönlich erreichen wollt oder Lob und Kritik loswerden wollt, unsere E-Mail-Adresse für solche Fälle ist stadtnachrichten@hamburg-2.de. Ich bin Markus Stehn.
Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.